Also, heute Morgen haben wir über das Thema Befreiung nachgedacht. Heute Nachmittag soll es darum gehen, wie man denn diese Befreiung jetzt für sich in Anspruch nehmen kann. Wie man das jetzt umsetzen kann, ohne dass jetzt jemand Fachliches da in der Nähe ist, der einem da irgendwie auf die Strümpfe hilft. Und das geht letztendlich durch das erneuerte Denken. Das können wir bei Paulus nachlesen. Und was das bedeutet, das will ich heute ein bisschen ausführen. Also wirkliche Befreiung, so haben wir gehört, wird erst möglich, wenn ich mich dem Retter dieser Welt anschließe. Wenn ich bereit bin, mich der Herrschaft des Königs, der Könige zu unterstellen, wenn ich sein Kind sein will. Diesen Schritt haben wir, glaube ich, alle vollzogen. Aber heute Abend, wenn wir unseren Gebetsabend haben, gibt es Gelegenheit, das noch mal einmal wieder zu erneuern. Also sein Leben Jesus Christus anvertrauen und auf die Kraft und die Hilfe des Heiligen Geistes setzen, das wollen wir ja wirklich alle. Und umkehren zum Schöpfer Gott und Vergebung üben gegenüber denen, die an mir schuldig geworden sind, aber oft noch schwerer gegenüber sich selbst, dazu kann ich mich entscheiden. Ich möchte euch noch einen konkreten Weg anzeigen, wie man denn Vergebung üben kann gegenüber anderen, die an einem schuldig geworden sind. Vor vielen Jahren haben wir von Hedwig Scheske eine sehr einfache Methode gelernt. Darum wurde ich heute erinnert. Und zwar hat die Hedwig gesagt, es gibt das Vaterunser. Und in diesem Vaterunser beten wir immer, Vater, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und an dieser Stelle, wenn man das Vaterunser betet, kann man anhalten und sagen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das kann ich 7-mal sagen. 7-mal hintereinander, 7 die Zahl der Vollkommenheit. Und ich sage es 7-mal und bete dann das Vaterunser zu Ende. Und begehe ein neues Vaterunser. Denn die ersten 7-mal bete ich für das, was war. Und in dem zweiten Vaterunser halte ich wieder an, vergib ihnen unsere Schuld, wie auch wir vergeben ihnen unseren Schuldigern. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. 7-mal für das, was jetzt ist in meinem Leben. Und dann bete ich noch einmal das Vaterunser und bete 7-mal, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, für das, was auf Zukunft hinkommen wird. Denn wir dürfen ganz sicher sein, wir werden aus dieser Übung des Vergebens nicht entlassen werden. Das wird bis ans Lebensende so sein. Und wir haben damit sehr, sehr, sehr gute und tiefe Erfahrungen gemacht, alle, die sich darauf eingelassen haben. Und es ist eine ganz einfache Geschichte. Und jeder kann es sich gut merken. Er betet sein Vater unser und betet 7-mal, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Genau den Satz, den Jesus am Kreuz auch gesagt hat. Etwas Besseres und etwas Vollkommeneres gibt es nicht. 7-mal für das, was war. 7-mal für das, was ist. Und 7-mal für das, was sein wird. Und das Spannende, das ist wirklich das Spannende, wenn ich heute schon vergebe, was morgen, übermorgen, nächstes Jahr passieren wird, das ist in der geistigen Welt eine ganz entscheidende Geschichte. Ich werde anders mit den Dingen umgehen, die auf mich zukommen. Ich werde damit anders umgehen. Also es gibt 2 wunderbare Möglichkeiten, wirklich diese Vergebung zu praktizieren. Einmal, ich bete in Sprachen. Ich brauche meine eigenen Worte dafür nicht zu nehmen und verfalle nicht mehr in die Gefahr, nochmal wieder mich oder andere anzuklagen. Das ist ja immer das Gefährliche, wenn ich diese ganzen Schuldgeschichten ins Wort bringe. Also ich bete das in Sprachen und es macht mich auch wirklich leichter. Und die zweite Möglichkeit, ich bete dieses Vaterunser und 7-mal, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, für die Vergangenheit, für die Gegenwart und für die Zukunft. Und ich glaube, dass das ein sehr, sehr guter Weg ist und kann das nur bezeugen, dass wir da seit vielen Jahren gute Erfahrungen gemacht haben. Und doch lehrt natürlich die Erfahrung, dass, obwohl wir jetzt auch diese Fallstricke kennen, die da so um die ganzen Vergebungs- und Schuldgesichten rumgestehen, dass wir ja doch immer wieder versagen. Wir wissen, dass wir eine neue Schöpfung sind. Und wir haben vergeben und wir haben gebeichtet und wir haben auch versucht, nicht an diesem Glockenstrang zu ziehen und trotzdem es immer wieder. Und dann strengen wir uns an und wir versuchen, noch frommer zu sein, noch geduldiger, noch barmherziger, noch. Und wir scheitern trotzdem. Wie kommen wir aus diesem Teufelskreis heraus, im wahrsten Sinne des Wortes? Was genau passiert denn, wenn wir eine neue Schöpfung sind? Also, der Paulus schreibt an die Korinther, 2. Korinther 5, 17, wenn also jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Ich habe in der Übersetzung Neues Leben für diesen gesamten Abschnitt 14 bis 18, also etwas drumherum, eine Übersetzung gefunden, die vielleicht ein bisschen eingängiger ist. Da heißt es, was immer wir tun, tun wir, weil die Liebe Christi uns bewegt. Weil wir glauben, dass Christus für alle gestorben ist, glauben wir auch, dass unser altes Leben vorüber ist, das wir früher führten. Er starb für alle, damit diejenigen, die sein neues Leben erhalten, nicht länger für sich selbst leben. Sie sollen vielmehr für Christus leben, der für sie starb und auferstanden ist. Deshalb haben wir aufgehört, andere nach dem zu beurteilen, was die Welt von ihnen hält. Früher habe ich irrtümlich auch Christus so beurteilt, als sei er nur ein Mensch gewesen. Wie anders sehe ich ihn jetzt? Und dann der Vers 17. Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Vers 18. Dieses neue Leben kommt allein von Gott, der uns durch das, was Christus getan hat, zu sich zurückgeholt hat. Also manchmal macht es Sinn, nach einer anderen Übersetzung zu greifen, um ein bisschen mehr diesen doch sehr verdichteten Inhalt fassen zu können. Ich habe in den Bildern, die Christine geschickt hat, habe ich ein sehr schönes Bild gefunden. Es ist das Ende der Welt, sagt die Raupe. Es ist erst der Anfang, sagt der Schmetterling. Ende der Welt, sagt die Raupe. Es ist erst der Anfang, sagt der Schmetterling. Wir müssen also lernen, uns als neue Schöpfung, als Schmetterling, als Gottes geliebtes, auserwähltes und reich beschenktes Kind zu sehen. Wir müssen neue Bilder in unserem Innern malen, eine ganz neue Vision für unser Leben entwickeln, vielleicht überhaupt erst zum ersten Mal, nicht einfach nur träumen und so nach dem Motto, ah, zu schön, um wahr zu sein. Wir haben Grund, wir haben sogar einen Auftrag, mit einer Vision zu leben. Nur wenn ich einen Weg sehe, wenn ich ein Ziel habe, wenn ich das Ziel kenne, gehe ich überhaupt los. Also als ich damals in der Klinik war, bekam ich den Auftrag, ich sollte doch mal meinen Traum aufmalen oder meinen Traum aufschreiben. Ich gesagt, nee, das mache ich nicht. Ja, warum das denn nicht? Nee, habe ich gesagt, also das ist so ein Luxus mit den Träumen, ne? Und dann, wenn das dann nichts wird, ne, dann muss man dann wieder gucken, nee, ich träume nicht. Ne? Also richtig ist, es braucht eine Vision. Es braucht ein Ziel, ein sichtbares, bildhaftes Ziel, weshalb ich hier überhaupt losgehe. Also, wenn ich keine Vision für mein Leben hätte, würde ich bestenfalls jetzt in meinem Garten sitzen. schlimmstenfalls was ganz anderes. Also wir brauchen alle eine Vision. Und ich glaube, deswegen sind auch alle hier, auch wenn sie es nicht so ausgesprochen haben. Beim Propheten Habakuk habe ich eine interessante Stelle gefunden. Der beschwert sich beim Herrn, dass das Volk Israel an sich ja sein wohlverdientes Strafgericht bekommt, aber dass dieses Strafgericht kein Ende nimmt und die Bösen es immer schlimmer treiben. Und dann fährt er fort: Ich will auf meinen Wachtturm stehen. Ich stelle mich auf den Wall und spähe aus, um zu sehen, was er sagt. Ich stelle mich auf den Wachtturm, auf den Wall und spähe aus, um zu sehen, was er sagt. Eigentlich hört man es ja vor allem, was er sagt. Aber er sagt, er will es sehen. Er erwartet also eine Antwort. Er hält Ausschau und will sehen, was Gott sagt. Er erwartet eine Vision. Er braucht ein Bild dessen, was Gott tun will. Er will es nicht nur einfach hören. Und Gott antwortet ihm genauso. Schreib nieder, was du siehst. Schreib es deutlich auf die Tafel, damit man es mühelos lesen kann. Das ist also wichtig, dass man es sehen kann, auch mit den Augen. Es braucht das innere Bild, damit die Gedanken sich formen und die entsprechenden Worte gesagt werden, nachdem sich dann ja auch das Handeln ausrichtet. In Hebräer 11, 27 heißt es über den Mose: Aufgrund des Glaubens verließ er Ägypten ohne Furcht vor dem Zorn des Königs. Er hielt standhaft aus, als sähe er den Unsichtbaren. Fand ich auch schön, auszuhalten, weil man den Unsichtbaren sieht. Also wenn wir uns vor etwas fürchten, dann malen wir uns ja auch etwas aus, was alles geschehen würde, wenn. Also da ist uns vor vielen Jahren etwas sehr Lustiges passiert. Eigentlich war es sehr lustig. Unsere Kinder waren noch klein, es waren erst die beiden Kleinen. Und wir hatten Freunde oben in der Nähe von Hamburg und die haben wir besucht. Und dann haben wir das so gemacht, wir sind dann abends nach dem Abendbrot erst weggefahren. Dann waren die Kinder satt, dann kamen die in ihren Schlafanzug und dann in den Schlafsack. Und dann haben wir die mit dem Schlafsack ins Auto gesetzt und dann sind wir losgefahren. Und dann sind wir vielleicht eine Viertelstunde gefahren und dann war hinten Ruhe und dann haben die geschlafen und wir konnten unsere dreieinhalb Stunden konnten wir da in Ruhe fahren. Wir fahren also so nach Hause und kommen zu Hause an, da ist bei uns alles hell erleuchtet. Wir haben ein Zweifamilienhaus und unten waren meine Eltern und in dem Moment, wo wir mit dem Auto in die Auffahrt fuhren, ging unten die Tür auf und meine Eltern standen beide im Nachthemd, Haare zu Berge, standen die in die Tür und sagten: Gott sei Dank, dass ihr da seid. Und ich sagte: Mama, um Gottes Willen, was ist denn passiert? Ja, wir haben solche Angst um euch gehabt. Ich sage: Mama, warum? Wir sind ganz normal gefahren. Ja, hat sie gesagt, in Holland war es so fürchterlich neblig und da ist so ein großer Unfall passiert. Und da dachten wir, wenn ihr jetzt vom Meer oben kommt, von Hamburg, da könnte es ja auch neblig sein und ihr könntet auch in so eine Massenkrambolage gekommen sein und ihr könntet alle umgekommen sein. Ich sage: Mama, geht schnell ins Bett. Geht schnell ins Bett, es ist alles gut, es ist alles gut, es ist nichts passiert. Sie hatten diese Nachricht gehört, sie hatten es sich in ihrem Innern ausgemalt und je länger sie die Nachricht in sich gespeichert haben, umso schrecklicher wurde das Bild und wir waren alle in einer Massenkarambolage umgekommen. Aber so sind wir, so sind wir. Das Bild von Jesus, dem Christus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, das malt uns nur die Heilige Schrift, das Wort Gottes. Und nur so werden wir ihn, den Christus, kennenlernen. Nur so entdecken wir seine Botschaft, die uns den Sinn des Lebens erschließt, ja dieses Leben überhaupt erst lebenswert macht. Jesus wird zum Grund, dem Felsen, auf dem wir stehen und fest gegründet sind. Er spricht gegenüber Nikodemus aber nicht umsonst davon, dass wir neu geboren werden müssen. Jesus weiß, dass wir umdenken müssen, anders denken müssen, sagt, wie Paulus sagt, unser Denken erneuern in Römer 12, 2. Also Babys, kleine Kinder, die werden mit Milch ernährt. Und dieses Gebild braucht Paulus, wenn er an die Korinther schreibt, im 1. Korintherbrief, Kapitel 3, Verse 2 und 3, da heißt es, Milch gab ich euch zu trinken statt fester Speise, denn diese konntet ihr noch nicht ertragen. Ihr könnt es aber auch jetzt noch nicht, denn ihr seid immer noch irdisch eingestellt. Weltlich, könnte man auch sagen. Oder seid ihr nicht irdisch eingestellt, handelt ihr nicht sehr menschlich, wenn Eifersucht und Streit unter euch herrschen? Eifersucht, Zank, Streit, das gibt es immer wieder. Den Korinthern ging das genauso wie uns heute. Und auch die Hebräer werden entsprechend ermahnt. Das mag uns ja trösten. Aber wie geht das denn, sein Denken erneuern? Wie mache ich das? Mache ich das? Im Grunde nicht. Ja, aber muss ich denn mein Denken erneuern? Glaube ich wohl. Denn unser Denken ist ja ein ganzes Stück weit geprägt, dass wir Kinder unserer Zeit sind. Wir sind geprägt von dem, was unsere Zeit tut, von diesem Zeitgeist. Und wir haben diese alten Muster ja noch in uns. Und wir haben auch diese Muster der Selbstverurteilung noch so in uns. Die kommen ja immer wieder aus. Ja, also so bin ich eben. Und da kann ich auch nichts dran machen. Es ist zwar hinderlich für euch, also es ist wirklich, es tut mir auch leid, dass ich immer zu spät komme, aber ich kann es nicht ändern. So bin ich eben. Seid doch barmherzig mit mir. Ich kann nichts dafür. Es ist sehr selbstzentriert. Und dann versuchen wir ja natürlich dagegen anzuarbeiten und uns selbst zu erlösen. Das ist unsere Machermentalität. Und das ist das gesetzliche Denken des Alten Testaments, dem wir auch immer noch wieder verfallen. Und das kam in den Volksmissionen, früher kann ich mich als Kind noch erinnern, kam uns das sehr oft entgegen, dass der Prediger da oben auf der Kanzel fast vor Zorn von der Kanzel fiel, weil er uns alle so ermahnte wegen all unserer Sünden und dass wir doch uns besser an die 10 Gebote halten sollten und die ordentlich auswendig lernen sollten. Aber ich glaube, dass das Gebot, du sollst nicht lügen, dass das noch niemanden davon abgehalten hat, obwohl alle wissen, dass sie es nicht lügen sollen und auch niemand belogen werden möchte. Wir wissen, dass wir unfähig sind, alle Gesetze zu halten. Wir sind auch unfähig, unsere Sorgen, Probleme und Krisen selbst zu lösen. Wir sind auch unfähig, unsere Krankheiten zu heilen. Selbst die Ärzte sind nur bedingt fähig. Wir sind auch unfähig, die Schöpfung zu bewahren. Unser Vers heißt, denn auch sie, die Schöpfung, soll von der Knechtschaft der Vergänglichkeit befreit werden, zur Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes. Also im Grunde müsste man das ganze Rad vollkommen zurückdrehen, denn nur im Urzustand des Paradieses war ja alles im Lot. Der Mensch alleine, der manövriert sich immer weiter und tiefer ins Unheil. Also kleinen Kindern, denen zeigt man Bilderbücher und erzählt die Geschichten. Und im Mittelalter erzählten die Kirchenfenster und die Wandgemälde die Heilsgeschichte. Gott hatte ein inneres Bild, ehe er die Welt erschuf. Und dann sprach er dieses Bild in Existenz. Er sprach. Er brachte das, was er sah, ins Wort. Das ist ein sehr wesentlicher Hinweis für uns. Als Gott im Anfang die Erde erschuf, da sprach er, Licht sei. Das ist der ursprüngliche hebräische Text, Licht sei. Der brauchte nicht nachzudenken, nachdem er sich dieses Dunkel beguckt hat und dachte, um Gottes Willen, was ist das hier dunkel? Was könnte ich denn mal tun? Das brauchte er nicht. Er wusste, er sah. Denn Gott ist Weisheit und Gott ist Licht. Gott ist alles in allem. Er spricht nur und es ist. Diese Fähigkeit hat Gott als einzigem Wesen der Schöpfung dem Menschen gegeben. Nur er kommuniziert über Sprache, nur er kann seinen Willen mit Worten ausdrücken und verstärken. Die Sprache ist sein Herrschaftselement und das des Menschen. Sie ist das oberste Instrument, denn sie ist genau das, was Gott als einziges nutzte, um alles zu erschaffen. Unsere Ebenbildlichkeit mit Gott besteht auch darin, dass wir genau wie er herrschen können und sollen, und das muss durch Sprache geschehen, wenn wir es denn wie Gott machen. Durch Sprache, nicht durch Machen, nicht durch Gewalt. Gottes erster Auftrag an den Menschen lautete, Genesis 1,28, seid fruchtbar und mehrt euch, füllt die Erde und unterwerft sie und waltet über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die auf der Erde kriechen. Der Auftrag, den Jesus seinen Jüngern unmittelbar vor seiner Himmelfahrt gab, weist Parallelen auf. Matthäus 28,18. Mir ist alle Vollmacht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Er überträgt seine Vollmacht, die er vom Vater bekommen hat, auf seine Jünger, um sein Reich auf dieser Erde zu etablieren, damit sie all das weiter tun, die Jünger, was sie bei ihm gesehen haben, worin er sie belehrt hat. Unterwerft die Erde, die gefallene Welt, mit meiner Heilsbotschaft, mit meiner frohen Botschaft, setzt mein Erlösungswerk fort. Und er verspricht ihnen, dass er allezeit bei ihnen sein wird. Sie werden nicht allein auf sich gestellt sein. Aber wir wissen, dass er in den Himmel aufgefahren ist und jetzt zu Rechten Gottes sitzt. Passt das dann zusammen? Doch. Denn in Apostelgeschichte 1,8 heißt es, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien bis an die Grenzen der Erde. Es ist der Heilige Geist, der denen, die Christus auf dieser Erde nachfolgen, beisteht und sie mit Kraft erfüllt und alles, was Jesus gelehrt und gelebt hat, also den ganzen Willen des Vaters an sie weitergibt. Und das ist zwingend nötig. Der Mensch aus eigener Kraft, er richtet nur Unheil an. Das können wir bei Adam und Eva sehen. Das sehen wir bei Kain und Abel. Das sehen wir bei den Menschen, die den Turm von Babel errichten, weil sie bis in den Himmel hinauf wollen. Und was tut Gott? Genesis 11,4. Sie sagten, aufbauen wir uns eine Stadt und einen Turm mit einer Spitze bis in den Himmel. So wollen wir uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Erde zerstreuen. Nur gemeinsam ist man stark, das weiß die Welt. Aber das lässt Gott nicht zu. Das kann er nicht zulassen. Neben sich kann er keinen anderen Gott dulden. Daran ist Luzifer gescheitert, daran scheitert auch die Menschheit. Gott spricht, Genesis 11, Vers 7, auf, steigen wir hinab und verwirren wir dort ihre Sprache, sodass keiner mehr die Sprache des anderen versteht. Die Sprachverwirrung ist die Methode Gottes, um dem gefallenen Menschen um dem beizukommen, um dem letztendlich die Macht zu nehmen. Und interessant ist, dass Gott, als er seinen Heiligen Geist auf die Jünger herabsendet, ihnen eine neue Sprache schenkt, die Sprache des Heiligen Geistes. Also, um die Mächtigkeit des Menschen zu zerstören, zerstört er die gemeinsame Sprache. Um die geistige Vollmacht des Menschen wieder aufzubauen, schenkt er ihnen eine neue Sprache, die Sprache des Heiligen Geistes. Und die kann der Teufel auch nicht verstehen. Im ersten Buch Samuel, im zweiten Kapitel, gibt es eine sehr schöne Geschichte. Ihr kennt die wahrscheinlich alle, die Geschichte von der Hanna. Hanna, die jedes Jahr mit ihrem Mann zum Tempel hinaufzog und mit der ganzen Dienerschaft, um Gott das vorgeschriebene Opfer darzubringen und sich auf dem ganzen Weg hin und her verspotten lassen musste, weil sie kein Kind und schon gar keinen Sohn hatte. Und dann weint sie ja einmal so vor Gott, so sehr, dass der Prophet Eli denkt, sie hat was getrunken und sie ist ganz betrunken. Und er sagt, sie soll doch gehen und ihren Rausch ausschlafen. Sie sagt, nein, nein, ich bin ja gar nicht betrunken. Ich bin einfach nur so betrübt, dass ich keinen Sohn habe. Und dieser Eli, der schon ein alter Priester war und schon ein schwacher Mensch mittlerweile, der betete für sie. Und als sie im nächsten Jahr nach Jerusalem zog, hatte sie einen Sohn. Und dann hat sie im Tempel ein wunderbares Gebet gebetet. Steht im ersten Buch Samuel, Vers 1 bis 10. Und ihr müsst es einfach mal selber nachschlagen, aber ihr werdet es kennen oder es wird euch bekannt vorkommen. Hanna betete, sie sagte, mein Herz ist voll Freude über den Herrn, erhöht ist meine Macht durch den Herrn. Weit öffnet sich mein Mund gegen meine Feinde, denn ich freue mich über deine Hilfe. Keiner ist heilig wie der Herr. Keiner ist heilig wie der Herr. Denn außer dir ist keiner. Keiner ist ein Fels wie unser Gott. Sie macht mit ihrer Sprache diesen Gott groß. Redet nicht immer vermessen. Kein freches Wort komme aus eurem Mund. Denn der Herr ist ein wissender Gott und bei ihm werden die Taten geprüft. Der Bogen der Helden wird zerbrochen, die Wankenden aber gürten sich mit Kraft. Die Satten verdingen sich um Brot und die Hungrigen gibt es nicht mehr. Die Unfruchtbare bekommt 7 Kinder und die Kinderreiche welkt dahin. Hanna hat nachher tatsächlich noch 6 weitere Kinder bekommen. Sie spricht also prophetisch schon in die Zukunft. Sie sieht in ihrem Geist etwas. Der Herr macht tot und lebendig. Er führt zum Totenreich hinab und führt auch herauf. Der Herr macht arm und reich. Er erniedrigt und er erhöht. Den Schwachen hebt er empor aus dem Staub und erhöht den Armen, der im Schmutz liegt. Er gibt ihm einen Sitz bei den Edlen. Einen Ehrenplatz weist er ihm zu. Ja, dem Herrn gehören die Pfeiler der Erde. Auf sie hat er den Erdkreis gegründet. Er behütet die Schritte seiner Frommen. Psalm 91 hatten wir heute in dem Gottesdienst. Doch die Frevler verstummen in der Finsternis. Denn der Mensch ist nicht stark aus eigener Kraft. Der Mensch ist nicht stark aus eigener Kraft. Wer gegen den Herrn streitet, wird zerbrechen. Über ihn lässt er es am Himmel donnern. Der Herr hält Gericht bis an die Grenzen der Erde. Seinem König gebe er Kraft und erhöhe die Macht seines Gesalbten. Das finde ich auch so schön, dass sie als letztes für ihren König betet, den Gott ja eingesetzt hat, um das Volk Israel zu führen. auch ein sehr wichtiger Hinweis für uns, dass wir wirklich, wie es im 1. Timotheus 2. Kapitel steht, für unsere Oberen beten. Wenn wir mehr für unsere Oberen beten würden, wenn wir mehr für Herrn Hitler gebetet hätten, wer weiß, wie die Geschichte ausgegangen wäre. Wenn wir mehr für Herrn Trump, Herrn Putin und wie sie alle heißen, beten würden und nicht nur über sie reden, es würde etwas anderes passieren. Seinem König gebe er Kraft und erhöhe die Macht seines Gewalten. Also dieser Hanna spricht vom Heiligen Geist inspiriert, was Gott Großes getan hat und tun wird. Sie preist ihn als den Schöpfer, als den Herrscher, als den Retter und Befreier aller Unterdrückten. Sie spricht prophetisch in die Zukunft hinein und wir erkennen in ihrem Lobgesang das gleiche Lied, das auch Maria auf Gott anstimmt, als sie ihre Cousine Elisabeth aufsucht und ihr begegnet. Da sind ganz, ganz viele Parallelen. Das lohnt sich, das gegeneinander zu halten. Der Heilige Geist allein hilft uns, die Sprache so zur Herrschaft zu gebrauchen, dass sie uns und anderen zum Segen wird. Wir alle haben ja leidvolle Erfahrungen gemacht mit dem, was andere über uns gesagt haben. Lehrer, Eltern, Pfarrer, Ärzte, Freunde, Verwandte. Die Sachen fangen an mit du bist. Und dann kommen diese ganzen, ja, Gott sagt Flüche. Du bist zu. Und dann kommt die Mängelliste. Und oft hatten diese Aussagen nahezu Todescharakter. Und wenn wir sie dann selbst übernommen und auch über uns ausgesprochen haben, ja, ich bin, und dann kommt wieder diese Mängelliste, diese Selbstverurteilung, dann ist das Selbstverurteilung und sehr oft mit fatalen Folgen. Jakobus lehrt ausführlich über die Zunge und nennt sie ein tödliches Übel, das Gift verspritzt. Das ist gestern schon mal erwähnt. Wir wissen das und ich brauche das auch nicht auszuführen. Alle wissen, was gemeint ist. Das Schlimme ist, wir beobachten das gerade in unserer Zeit, dass sehr leichtfertig mit dem umgegangen wird, was man sagt. Habe ich ja nicht so gemeint, war ja nur ein Spaß. Oder Satire ist doch in Ordnung. Und dann gibt es die ganzen Fake News, die bewusst falsch lancierten Nachrichten, die dann da verbreitet werden. Und weil sie sich so gängig anhören, so gut ins Ohr reinschlüpfen, da verbreitet man das ganz schnell, ohne erstmal zu gucken, aus welcher Ecke kommt das überhaupt. Wenn man Internetkommentare liest, das sollte man übrigens besser lassen, dann ist man erschrocken über die Bosheit, über die Lügen und Unwahrheiten, die dort verbreitet werden und wie damit Stimmung und Meinung gemacht wird und Menschen buchstäblich in den Wahnsinn und in den Tod getrieben werden. Es ist bekannt, dass immer wieder junge Leute wirklich Selbstmord begehen, weil sie in ihrer WhatsApp-Gruppe so gemobbt werden oder in ihrer Instagram-Gruppe, dass sie nicht mehr wissen, wie sie weiterleben sollen. Das ist Fakt, das sage ich nicht so, es ist Fakt. Wie hüten wir unsere Zunge? Der Psalmist betet, Herr, stelle eine Wache vor meinen Mund, behüte das Tor meiner Lippen. Das ist gut und richtig, doch es reicht nicht. Jeder, der sich auf diesen Weg gemacht hat, der weiß das. Jakobus führt aus im 3. Kapitel, Vers 8, doch die Zunge kann kein Mensch zähmen, dieses ruhelose Übel voll von tödlichem Gift. Mit ihr preisen wir den Herrn und Vater und mit ihr verfluchen wir die Menschen, die nach dem Bilde Gottes geschaffen sind. Aus ein und demselben Mund kommen Segen und Fluch. Meine Brüder und Schwestern, so darf es nicht sein. Lässt etwa eine Quelle aus derselben Öffnung Süßes und bitteres Wasser hervorsprudeln. Also ihr habt hier Erfahrung mit Quellen. Ich glaube, dass ihr noch niemals in den Schweizer Bergen eine Quelle gefunden habt, aus der gleichzeitig gutes und schlechtes Wasser hervorgekommen ist. Gleichzeitig. Das geht nicht. Kann denn, meine Brüder und Schwestern, ein Feigenbaum Oliven tragen oder ein Weinstock Feigen? So kann auch eine salzige Quelle kein Süßwasser hervorbringen. Wir brauchen die Weisheit von oben, den Heiligen Geist. Ohne ihn werden wir nicht lernen, unsere Zunge zu zähmen und unser Denken zu erneuern. Vers 17, 18 in Jakobus 3. Die Weisheit von oben ist erstens heilig, sodann friedfertig, freundlich, gehorsam, auch so ein ganz unmodernes Wort, ne? Aber da steckt das Wort hören drin. Gehorsam, reich an Erbarmen und guten Früchten, sie ist unparteiisch, sie heuchelt nicht. Die Frucht der Gerechtigkeit wird in Frieden für die gesät, die Frieden schaffen. Also an dieser Stelle, da leuchtet ja dieser große Lobgesang auf die Liebe auf, die Paulus im 1. Korinther 13 vorsagt. Wer in der Liebe bleibt, nur der ist wirklich mit Christus verbunden. Johannes 15, 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Nur in Verbindung mit dem Heiligen Geist können und werden wir in ihm, dem Christus, bleiben und ihm immer ähnlicher werden. Nur der Heilige Geist kann uns lehren, zu sprechen wie Jesus, zu sprechen wie Gott. Nur der Heilige Geist kann unsere Zunge zähmen, unsere Gedanken erneuern, damit wir wirklich für alle sichtbar als neue Schöpfung leben. Wenn wir einen ganz neuen Computer bekommen, dann gewöhnt man sich schnell daran, diese Hardware so zu handeln. Aber die neue Software da drauf, mit all ihren Eigenheiten, Feinheiten, Neuheiten und Finessen, das ist ja durchaus herausfordernd. Also ich kenne nur dieses Windows-System. Wenn ich mich jetzt auf Apple umstellen würde, müsste, das würde mich sehr herausfordern. Es braucht Unterweisung und ein gutes Handbuch. Genauso ist das mit uns. Wenn wir eine neue Schöpfung sind, dann sind wir vollkommen neu. Wir sind kein repariertes Auto. Wir sind ein ganz neues. Auch da ist ein Handbuch nützlich. Was ist das Handbuch für den Menschen, der eine neue Schöpfung ist? Das Buch. Das ist das Handbuch. Und ich könnte jetzt ganz lange, 3 Tage am Stück, über die Kraft des Wortes Gottes sprechen. Vielleicht würdet ihr nicht mal müde werden und wenn ihr zwischendurch schlafen würdet, das würde trotzdem in euren Geist eingehen. Aber in diesem Buch, in diesem Handbuch, finden wir alle Antworten auf alle unsere Fragen. Das Einzige, was man damit tun muss, man muss es aufschlagen und man muss es lesen. Vielleicht muss ich eine Bibel mit Großdruckbuchstaben nehmen, so wie ich jetzt eine habe. Vielleicht muss man sich einer Brille bedienen. Vielleicht brauche ich jemanden, der sie mir vorliest. Aber ohne wird es nicht gehen. Wenn wir lernen zu sagen, was Gott sagt, wenn wir nicht mehr unseren Mangel beklagen und den beten vor Gott ausbreiten, unseren Kummer, unsere Krankheit, unsere Not, unsere Einsamkeit, unsere Müdigkeit, unsere Verzweiflung, unsere Hoffnungslosigkeit, unsere Vergangenheit, unsere Schuld, unser Fehlverhalten, das Fehlverhalten von anderen und dann noch das von den Vorfahren, das weiß man ja auch alles so genau nicht, aber es war bestimmt auch nicht so aufregend gut. Also wenn wir darauf verzichten, dann kann erneuertes Denken beginnen und in uns wachsen. Was sagt denn Gott zu all unseren Problemen und Sorgen? Jeder achte nicht nur auf das eigene Wohl, sondern auf das Wohl der anderen. Also diese Bilder sind alle aus dem Status, den Christine jeden Tag schickt. Sie hat sie extra für mich zusammengestellt, damit ich sie in meine Vorträge einbauen kann. Jeder achte nicht nur auf das eigene Wohl, sondern auf das Wohl der anderen. Wir haben hier ein wunderbares Beispiel in diesen Tagen gesehen. Euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht. Johannes 14, 27. Und ganz wichtig, verliere keine Zeit mit den Gedanken an das Vergangene. Das ist das, was der heilige Pater Pio gesagt hat. Und bei Paulus heißt es, ich vergesse, was hinter mir liegt. Philipper 3, 13. Johannes 6, 68. Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und Matthäus 11, 28. Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Ein sehr schönes Wort bei Jesus Sirach 2018. Besser auf dem Boden ein Fehltritt als ein Fehltritt durch die Zunge. 1. Chronik 16, 34. Danket dem Herrn. Sprichwörter 3, 6. Suche Gott zu erkennen auf all deinen Wegen, dann ebnet er selbst deine Pfade. Und ganz wunderbar, Psalm 139, 5. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Das Erste, was die verängstigten Jünger nach der Kreuzigung und Auferstehung hörten, war das immer wiederholte, fürchte dich nicht des Herrn. Das waren seine einleitenden Worte. Die hatten sie auch schon früher von ihm gehört. Erinnert euch an die Geschichte von dem Jairus, diesem Synagogenvorsteher, dessen Tochter krank ist. Und Jesus geht ja auch mit, um die zu heilen. Und dann kommt ihnen diese Frau mit dem Blutfluss in die Quere und die hält den auf und der hat ja alle Zeit der Welt und spricht mit der und lässt sich von der die ganze Geschichte erzählen, die sie da erlebt hat. Das war mit Sicherheit nicht in zwei Sätzen getan. Und als sie damit endlich fertig ist, kommen die Leute aus seinem Haus und sagen, also brauchst dich gar nicht mehr zu bewegen, deine Tochter ist ja gestorben. Und ehe dieser Jairus etwas anders antworten kann, sagt ja, Jesus, fürchte dich nicht, glaube nur. Auf dem Sturm auf dem Meer spricht er ihnen dieses Fürchte nicht, sich nicht zu. Und es gibt Experten, die haben das gezählt, dass dieses Fürchte dich nicht in dieser oder in einer anderen Formulierung 365 Mal in der Bibel vorkommt. Also man könnte sagen, für jeden Tag einmal. Also es ist etwas, was der Mensch immer und immer und immer wieder braucht. Und diese Furcht, die diese Jünger direkt nach der Auferstehung noch hatten, die hatten sich ja verbarrikadiert, heißt es da, hinter geschlossenen Türen sich versammelt. Diese Furcht, die wich erst, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren war und sie begannen in der Hoffnung auf den verheißenen Heiligen Geist zu leben. Das ist sehr interessant, als er in den Himmel auffährt, verheißt er ihnen ja den Heiligen Geist. Und dann kehrten sie voller Freude nach Jerusalem zurück, da hatten sie keine Angst mehr. Also die Hoffnung auf den Heiligen Geist bewirkt bei den Jüngern schon, dass sie sich schon nicht mehr fürchten. Und wenn wir diese Hoffnung ergreifen können, wenn wir unsere Worte mit Hoffnung und Glauben verbinden, dann werden wir eine Wende erleben. Dann kann sich das Denken erneuern, was zu veränderten und segensreichem Handeln führen wird. Und dieses Wort Gottes, das müssen wir kennen. Und das ist das einzige Muss, das uns aufgetragen ist. Und wenn wir wissen, dass es die Worte unseres geliebten Vaters sind, dann ist es doch kein Muss mehr. Dann hebt sich auch dieses Muss auf. Denn es ist nur das, dann ist es nur noch das alte Wesen, das uns davon abhalten will, ernsthaft und dauerhaft umzukehren. Wir müssen dieses Wort in uns aufnehmen wie Brot. Wir müssen es essen, täglich, nicht nur einmal in der Woche einen kleinen Bissen. Wir müssen es trinken wie Wasser, täglich, am besten 2 Liter. Nicht einmal in der Woche oder jeden Tag einen kleinen Schluck. Jesus kommt in der Form des Brotes zu uns. Das Brot ist wirklich Leben. Brot in der Gestalt der Eucharistie, Brot im Wort. Das Wort Gottes ist Medizin und es muss eingenommen werden, am besten 3-mal täglich und bei Bedarf mehr. Es gibt keine schädlichen Nebenwirkungen und man kann es auch nicht überdosieren. Im Brief an die Philipper lesen wir etwas sehr Wesentliches, sehr Wichtiges. Philipper 4, 4 bis 9. Freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Noch einmal sage ich, freut euch. Also, das ist ja auch sehr herausfordernd, gerade auch in unseren Zeiten. Wenn mir das einer vor 30 Jahren gesagt hätte, hätte ich gesagt, ja, ja, ist schon gut, geh mal weiter, freu dich, Mann, aber lass mich in Ruhe. Freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Noch einmal sage ich, freut euch. Ich lese euch das weiter vor. Eure Güte werde allen Menschen bekannt. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage, betend und flehend, eure Bitten mit Dank vor Gott. Ich habe bei euch gehört, wenn ihr Fürbitten haltet, dann sagt ihr anschließend, wir danken dir, Herr, dass du unsere Bitten erhört hast. Ich habe das noch nie vorher irgendwo gehört. Es hat mich so angerührt, dass ihr das macht. Und das ist genau die richtige Haltung, seine Bitten mit Dank vor Gott zu bringen. Also, das ist wunderbar. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, der weit über meinen Verstand hinausgeht, er wird eure Herzen und eure Gedanken in Christus Jesus bewahren. Im Übrigen, Brüder und Schwestern, was immer wahrhaft, edel, recht, was lauter, liebenswert, ansprechend ist, was Tugend heißt und lobenswert ist, darauf seid bedacht. Und was ihr gelernt und angenommen, gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Nur das Wort Gottes hat die Macht, das in uns zu bewirken, was Paulus aus dem Gefängnis an die Philipper schreibt. Schreibt das aus dem Gefängnis, diesen Philipperbrief. Nur das Wort Gottes hat die befreiende Macht. Nur das Wort Gottes hat die lebensverändernde, lebensstiftende Kraft. Nur das Wort Gottes wird uns heilen und uns aus aller Misere befreien. Nur das Wort Gottes wird uns unabhängig von den Umständen machen. Die Tatsachen mögen bleiben, aber sie unterstehen einer höheren Wahrheit, der einzigen Wahrheit, der des Wortes Gottes. Meine Worte sind wie der Pinsel des Malers, der das Bild der neuen Schöpfung in Christus Jesus malt. Aber es wird kein altes Bild übertüncht, sondern die Wand ist ganz neu, frisch verputzt und darauf entsteht das neue Bild. Das Bild eines von Gott geliebten, gewollten, gesegneten, geheilten, wiederhergestellten Menschen. Das Bild eines Menschen, dessen Bruder und Freund Christus ist und der Gott zum Vater hat. Das Bild eines Königskind, bekleidet mit allen Insignien der königlichen Würde und Pracht. Ein kostbares, einzigartiges Geschöpf, ein vielgeliebtes, geschütztes, behütetes und gewolltes Kind. Jesaja 43, 1. fürchte dich nicht, denn ich habe dich ausgelöst. Ich habe dich beim Namen gerufen, du gehörst mir. Du bist befreit, um die Herrlichkeit eines Gotteskindes zu leben. Deshalb möchte ich jetzt mit euch zusammen eine Reihe von Proklamationen lesen, die dazu beitragen, dass unser Gottesbild sich wandelt, dass sich das Bild wandelt, das von, was wir von uns haben. Und wenn ihr das mehrere Wochen täglich über euch aussprecht, ihr werdet euer ganz persönliches Wunder erleben, mit Erfolgsgarantie. Also falls ich jemals hier wieder stehen sollte, dann könnt ihr euch beschweren, falls es schief gegangen sein sollte. Ihr dürft mir auch schreiben, wenn es nicht funktioniert. Ihr werdet befreit sein, nicht nur ihr, sondern auch die Schöpfung, befreit zur Herrlichkeit der Kinder Gottes. Wir teilen euch jetzt dieses Heftchen aus, lasst es zu noch, ihr bekommt es, könnt es gleich in der Pause nehmen. Ich werde jetzt eine etwas verkürzte Form euch vorlesen und ihr sprecht sie einfach nach. Und das Heftchen da, das haben wir dann später drucken lassen, das ist ein bisschen ausführlicher. Und wir haben auch genügend da, wenn ihr noch jemanden wisst, der das dringend braucht, ihr dürft das gerne mitnehmen. Auch die anderen Heftchen dürft ihr gerne für andere mitnehmen. Also ich spreche das euch vor, ihr sprecht das nach. Also wahrscheinlich ist das ja für euch auch absolut ungewohnt, so über sich zu sprechen. Aber es ist absolut biblisch. Also ihr könnt diese Stellen alle nachschlagen. Ich habe das im Englischen gehört und es hat mich so getroffen. Und dann habe ich das alles aufgeschrieben und habe das mit eigenen Worten frei übersetzt und habe dann die entsprechenden Bibelstellen dazu herausgesucht. Also wir haben das Heftchen überschrieben mit Stärke deinen Geist. Da heißt es, David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Das ist diese wunderbare Geschichte, die in Samuel 30,6 aufgeschrieben ist. Da kommt der David vom Schlachtzug zurück in sein Dorf und merkt, dass die Feinde sein Dorf überfallen haben und haben das Dorf niedergebrannt und haben seine Frauen und die Kinder und das ganze Hab und Gut, haben das alles mitgenommen. Und seine Männer, die sind sowas von wütend auf ihn, ne, dass das jetzt ist. Und sie wollen ihn am liebsten steinigen und er weiß gar nicht mehr, was er tun soll. Und dann heißt es in der Schrift, David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Das ist das, was wir in unserer Misere tun müssen. Uns stärken im Herrn, unserem Gott. Also, ich spreche euch das jetzt vor und ihr sprecht das nach. Was auch immer das Wort Gottes sagt, dass ich bin, das bin ich. Was auch immer das Wort Gottes sagt, dass ich bin, das bin ich. Ich bin eine neue Schöpfung in Christus.
Ich bin eine neue Schöpfung in Christus.
In seinen Wunden bin ich geheilt.
In seinen Wunden bin ich geheilt.
Ich bin mehr als ein Überwinder durch den, der mich geliebt hat.
Ich bin mehr als ein Überwinder durch den, der mich geliebt hat.
Ich bin stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke.
Ich bin stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke.
Ich bin sein Geschöpf.
Ich bin sein Geschöpf.
Geschaffen in Christus Jesus.
Geschaffen in Christus Jesus.
Die guten Werke zu tun.
Die guten Werke zu tun.
Die Gott für uns vorbereitet hat.
Die Gott für uns vorbereitet hat.
Ich bin Sohn und Erbe Gottes.
Ich bin Sohn und Erbe Gottes.
Ich bin vom Fluch des Gesetzes freigekauft.
Ich bin vom Fluch des Gesetzes freigekauft.
Ich gehe im Segen Abrahams.
Ich gehe im Segen Abrahams.
Ich bin sicher und kühn wie ein Löwe.
Ich bin sicher und kühn wie ein Löwe.
Ich bin frei von Furcht.
Ich bin frei von Furcht.
So wie Christus ist, bin ich auch in dieser Welt.
So wie Christus ist, bin ich auch in dieser Welt.
Ich bin stark im Glauben und gebe Gott alle Ehre.
Ich bin stark im Glauben und gebe Gott alle Ehre.
Zweiter Schritt. Was auch immer das Wort Gottes sagt, was ich habe, das habe ich. Was auch immer das Wort Gottes sagt, was ich habe, das habe ich. Ich habe Glauben an Gott und habe den Glauben Gottes.
Ich habe Glauben an Gott und habe den Glauben Gottes.
Ich habe den Frieden Gottes, der mein Verstehen übersteigt.
Ich habe den Frieden Gottes, der mein Verstehen übersteigt.
Ich habe die Erlösung durch sein Blut.
Ich habe die Erlösung durch sein Blut.
Ich habe die Liebe Gottes.
Ich habe die Liebe Gottes.
Ich habe den Sieg, der die Welt überwindet.
Ich habe den Sieg, der die Welt überwindet.
Ich habe die Gesinnung Christi.
Ich habe die Gesinnung Christi.
Ich habe göttliche Weisheit und Verständnis.
Ich habe göttliche Weisheit und Verständnis.
Ich habe den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.
Ich habe den Geist der Kraft,
der Liebe und der Besonnenheit, nicht den der Verzagtheit und Furcht.
Nicht den der Verzagtheit und Furcht.
Ich habe das Recht, zuversichtlich zum Thron der Gnade zu treten.
Ich habe das Recht, zuversichtlich zum Thron der Gnade zu treten,
um Erbarmen und Gnade zu finden und Hilfe zur rechten Zeit.
Um Erbarmen und Gnade zu finden und Hilfe zur rechten Zeit.
Ich habe Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit.
Ich habe Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit.
Ich habe die Zunge eines Jüngers.
Ich habe die Zunge eines Jüngers,
damit ich die Müden stärke durch sein aufmunterndes Wort.
Damit ich die Müden stärke durch sein aufmunterndes Wort.
Ich habe den Geist Gottes, der auf mir ruht.
Ich habe den Geist Gottes, der auf mir ruht.
Den Geist der Weisheit und der Einsicht.
Den Geist der Weisheit und der Einsicht.
Den Geist des Rates und der Stärke.
Den Geist des Rates und der Stärke.
Den Geist der Erkenntnis und der Gottesfurcht.
Den Geist der Erkenntnis und der Gottesfurcht.
Ich darf zuversichtlich und vertrauensvoll vor Gott treten.
Ich darf zuversichtlich und vertrauensvoll vor Gott treten.
Ich jubele in unsagbarer, von himmlischer Herrlichkeit verklärter Freude.
Ich jubele in unsagbarer, von himmlischer Herrlichkeit verklärter Freude.
All meine Bedürfnisse sind befriedigt durch den Reichtum seiner Herrlichkeit in Christus Jesus.
Alle meine Bedürfnisse sind befriedigt durch den Reichtum seiner Herrlichkeit in Christus Jesus.
Dritter Schritt. Was auch immer das Wort Gottes sagt, dass ich tun kann, ich kann es tun.
Was auch immer das Wort Gottes sagt, das ich tun kann, ich kann es tun.
Ich kann alles durch ihn, der mir Kraft gibt.
Ich kann alles durch ihn, der mir Kraft gibt.
Ich kann dienen aus der Kraft, die Gott mir verleiht.
Ich kann dienen aus der Kraft, die Gott mir verleiht.
Ich kann mit Christus triumphieren.
Ich kann mit Christus triumphieren.
Ich kann im Glauben meinen Weg gehen.
Ich kann im Glauben meinen Weg gehen.
Ich kann das, was nicht ist, ins Dasein rufen.
Ich kann das,
was nicht ist, ins Dasein rufen.
Ich kann im Leben herrschen durch Christus.
Ich kann im Leben herrschen durch Christus.
Ich kann durch den Geist Gottes geleitet werden.
Ich kann durch den Geist Gottes geleitet werden.
Ich kann den Kranken die Hände auflegen.
Ich kann den Kranken die Hände auflegen
und sehen, wie sie gesund werden.
Und sehen, wie sie gesund werden.
Ich kann in der Autorität Jesu Sünde, Krankheit, Furcht, Mangel, Dämonen und Tod überwinden.
Ich kann in der Autorität Jesu Sünde, Krankheit, Furcht, Mangel, Dämonen und Tod überwinden.
Ich kann glauben, dass mir im Glauben alle Dinge möglich sind.
Ich kann glauben, dass mir im Glauben alle Dinge möglich sind.
Ich kann aufsteigen wie ein Adler und meine Kraft wird erneuert.
Ich kann aufsteigen wie ein Adler und meine Kraft wird erneuert.
Ich kann laufen und werde nicht müde.
Ich kann laufen und werde nicht müde.
Ich kann gehen und werde nicht matt.
Ich kann gehen und werde nicht matt.
Ich kann den Armen das Evangelium predigen.
Ich kann den Armen das Evangelium predigen.
Die gebrochenen Herzen heilen.
Die gebrochenen Herzen heilen.
Den Gefangenen Befreiung verkündigen.
Den Gefangenen Befreiung verkündigen.
Den Blinden das Augenlicht zurückgeben.
Den Blinden das Augenlicht zurückgeben.
Den Zerschlagenen die Freiheit geben.
Den Zerschlagenen die Freiheit geben.
Das Gnadenjahr, das Jubeljahr des Herrn ausrufen.
Das Gnadenjahr, das Jubeljahr des Herrn ausrufen.
Weil der Geist des Herrn auf mir ruht und er mich gesalbt hat.
Weil der Geist des Herrn auf mir ruht und er mich gesalbt hat.
Ich kann den guten Kampf des Glaubens kämpfen.
Ich kann den guten Kampf des Glaubens kämpfen.
Amen.